Bude und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Wir reden heute über ein Thema, das, wie ich zugeben muss, vielleicht ein bisschen vernachlässigt worden ist bisher auf diesem wunderbaren Podcast. Denn wir reden heute über das Thema Community. Da ist es wieder eins von diesen englischen Wörtern, die sich im deutschen Sprachgebrauch schon wiedergefunden haben, besonders in unserem Kommunikations- und Marketing-Vokabular. Warum ist mir das Thema so wichtig? Rückblickend betrachtet spielen Communities, je älter ich werde, eine immer größere Bedeutung. Ich hatte meine erste sehr, sehr tolle Working Out Loud Community vor, ich glaube, 3,5 Jahren. Ich gehe regelmäßig auf Workations. Da haben wir eine kleine Community von 5, 6 Leuten, mit denen wir uns eine Woche intensiv austauschen. Wir haben jetzt bei Schaffensgeist unsere digitale Community, die Society, ins Leben gerufen. Wenn du da Bock hast, Link dazu in den Shownotes. Und ja, vor ein paar Wochen hatten wir unsere Barcamps über CEO-Kommunikation, über Corporate Influencership. Und auch da ist uns und den Teilnehmern immer mehr klar geworden, es geht eben nicht nur um wie mache ich einen LinkedIn-Beitrag möglichst schick und wie kommuniziere ich souverän, sondern es geht halt auch immer mehr um Community-Management. Also das Thema spielt sowohl vor als auch hinter den Kulissen eine unfassbar große Rolle und deswegen, Gott sei Dank, habe ich jetzt endlich jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann und nicht nur irgendjemanden, sondern vielleicht die führende Expertin für Community-Management im deutschen Sprachraum, nämlich Tanja Laub. Gute Tanja.
Hallo, schön da zu sein.
Freut mich sehr. Du bist, ja, ich habe schon gesagt, die Expertin in dem Bereich. Du bist seit fast 2 Jahrzehnten Community-Managerin aktiv. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt schon so lange gibt als Berufsbezeichnung. Du warst Vorsitzende im Bundesverband Community-Management. Du hostest den Podcast Einhorn und Glitzer. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Und du bist Autorin von dieser kleinen, schlanken Lektüre Community. Guter Titel an der Stelle. Mit sage und schreibe, lass mich gucken, knapp 600 Seiten. Ich habe es probiert, man kann es nicht in einem Zug durchlesen. Aber es ist schön gegliedert, man kann zusammenlesen. Kommen wir nachher nochmal dazu. Tanja, schön, dass du da bist. Wie bist du denn vor 20 Jahren überhaupt zu dem Thema gekommen, sag mal?
Ich wollte eigentlich immer in den Bereich Medien. Das war so mein Traum. Ich habe für Zeitungen geschrieben, ich habe Praktika gemacht beim Fernsehen und wollte in den Medienbereich und habe dann nach Abschluss meines Studiums ein Praktikum gekriegt bei RTL und zwar bei Clipfish. Und die sind damals angetreten, das deutsche YouTube zu werden.
Ich erinnere mich.
Ja, und an meinem ersten Tag, ich habe da gestartet, da waren die gerade 2 Monate gelauncht, ja. Hieß es, wer kümmert sich denn um die Nutzer-E-Mails? Ja. Da ging meine Hand hoch. Und ab dem Zeitpunkt war ich tatsächlich verantwortlich für alles, was mit den Nutzern zu tun hatte. Also die technische Weiterentwicklung der Plattform, das Backend, das Administrative, die Betreuung der ehrenamtlichen Nutzermoderatoren, die Kommunikation mit den Userinnen. Und dadurch bin ich ins Community Management und auch im Community Building gelandet und es hat mich nie wieder losgelassen. Also ich bin da mal noch zu TV gewechselt, wo ich ja ursprünglich mal hin wollte und so Studioluft schnuppern, Produktion, das war super cool. Und bin dann aber wieder zurück zu RTL und habe da die Communities von Kochbar und Frauenzimmer aufgebaut. Und ab dem bin ich dann dem Thema verfallen.
Ah, wie cool. Ich erinnere mich gerade vor, als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich in der Mediabranche bei der Mindshare und habe da ganz viel eben auch mit der IP, also RTL-Gruppe damals zusammengearbeitet. Ja, ja. Wir haben da ganz viele auch Werbung platziert bei Clipfish, bei Frauenzimmer und so weiter. Ich kriege da gerade so ein bisschen melancholische Gefühle an der Stelle.
Nostalgie, ja. Ja.
Würdest du aber sagen, dass das Thema Nutzermanagement immer Community-Management ist?
Nicht unbedingt, weil Nutzermanagement klingt sehr nach Verwaltung und nach Abarbeiten. Zumindest so, wie ich den Begriff jetzt deuten würde. Community-Management hat ja sehr viel mit Beziehungsaufbau und Beziehungspflege zu tun und wirklich Interaktion mit den Nutzerinnen zu kommen und die auch wirklich kennenzulernen. Das geht also einen Schritt weiter, als nur zu gucken, okay, was braucht dieser Nutzer? Hier hast du eine Antwort, that's it. Sondern man will ja noch einen Rahmen drumherum schaffen.
Irgendwo in deinem Buch steht auch der schlaue Satz, Community beginnt da, wo eine Tür zugeht. So oder so ähnlich. Das heißt, es ist immer ein geschlossener Bereich von Leuten, wo du weißt, jawohl, die sind Teil dieser Community und die Leute wissen es auch, dass sie nicht beliebige Nutzer oder Kunden sind, sondern ja, wir haben uns quasi committed, Teil dieser Gruppe zu sein. Würdest du es so definieren?
Ja, genau. Also you create the room by closing the door von Priya Parker ist der Satz, den du meinst. Und da geht es darum, wirklich eine Gemeinschaft, eine Community zu entwickeln, zu gründen, indem man sagt, hey, ihr gehört dazu, ihr seid diejenigen, die drin sind und die anderen sind die, die draußen sind. Das klingt im ersten Moment immer so ein bisschen fies, die anderen sind draußen. Aber man kann halt Insider wirklich nur zusammenbringen, wenn es auch Outsider gibt. Und das gar nicht mal im negativen Sinne, sondern wirklich in dem Sinne von, was verbindet uns? Über was können wir uns austauschen? Und ich meine, du kennst das mit Sicherheit selbst. So über richtig nerdy Stuff kannst du mit Fachbegriffen und Co. nur mit Menschen reden, die wirklich in deiner Branche sind und die dieselben Geschichten kennen, die du kennst, die gleichen Begriffe kennen, die du kennst. Und dann kannst du viel mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Und ihr könnt über ganz andere Dinge sprechen, als jemand, der gar keine Ahnung von der Branche hat. Und genau darum geht es hier, diesen Zusammenhalt zu schaffen, dieses Gefühl von, oh, hier bin ich angekommen, hier gehöre ich dazu.
Ah, schön.
Hier kann ich mit den Leuten sprechen, die genau wissen, um was es geht und ich muss mich nicht erklären.
Ja.
Und deswegen gibt es dieses Bild einfach vom geschlossenen Raum, auch im Sinne von Vertrauen. Hier tauschen wir uns miteinander aus. Das, was hier drin ist, dringt nicht nach außen. Hm. Es sei denn, man möchte das. Mhm. Ne? Also man kann ja auch sagen, okay, die Themen, die in der Community behandelt oder arbeitet werden, werden nochmal zur Promotion nach außen getragen. Mhm. Aber ansonsten ist das ein safer Space, wo ich Fehler zugeben kann, wo ich mich ausprobieren kann, wo ich Fragen stellen kann, wo ich genau weiß, okay, hier nimmt mir das niemand übel und ja, hier bin ich safe.
Cool. Gib mir nochmal, lass uns mal Butter bei die Fische machen. Hast du mal ein paar schöne Beispiele, wie diese Community für Unternehmen gut funktionieren können und warum sie eigentlich dann gut funktionieren? Was heißt denn da gut funktionieren? Was heißt denn da wertvoll sein können?
Communities funktionieren dann gut, wenn Menschen sich darin engagieren und das, weil sie es wollen. Also man kann keine Community von oben verordnen und sagen, hey, du musst da jetzt mit drin sein. Es ist toll, wenn das Management Communities fördert und auch sagt, okay, wir wollen Communities im Unternehmen und dafür Rahmenbedingungen schafft. Aber letztendlich kommt die Motivation von den Mitarbeitenden. Das heißt, es muss immer beides zusammenkommen. Der Support vom Management und die intrinsische Motivation von den Mitarbeitenden. So, dass Mitarbeitende sich wirklich entfalten können. Ne? Sind wir beim Begriff Selbstwirksamkeit. Mm. Wie kann ich wirklich zeigen, was ich kann und kann mich entfalten? Das ist manchmal in Unternehmen sehr, sehr starr. Und in Communities kann ich mich wirklich zum einen in den Bereichen engagieren, die mir wichtig sind und das aber zum Wohle des Unternehmens. Natürlich gibt es auch private Communities in Unternehmen wie Laufgruppen und Co., die haben auch ihre Vorteile. Aber wenn wir bei internen Business-Communities sind, dann geht es ja darum zu schauen, okay, wie können wir Prozesse ändern? Wie können wir Doppelarbeit vermeiden? Wie kann ich dieses Wissen nutzen, das in anderen Bereichen schon genutzt wird? Ganz aktuelles Thema zum Beispiel, mit dem ich gerade ganz, ganz viel zu tun habe, sind KI-Botschafter-Communities. Hm. Wie gelingt es also, neben den etablierten Schulungsformaten die ganze digitale KI-Adoption in die Breite des Unternehmens zu tragen? Und zwar so, dass die Mitarbeitenden das gerne wollen und sich nicht denken, oh Gott, da ist jetzt ein neues Tool, wie arbeite ich damit? Und es auch nicht darum geht, okay, hier hast du einen Prompt und den wirfst du immer ein und dann weißt du, dass es ist, sondern dass die befähigt werden, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten, die zu beurteilen und auch zu wissen, was geht nicht, ne? Was sind so die Hürden von KI? Mhm. Weil ich meine, wenn ich was reingebe, es kommt immer was raus. Wie richtig das ist und wie hilfreich, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Und da sind solche Botschafter-Communities zum Beispiel großartig, weil die Schulungsformate ergänzen und die Mitarbeitenden genau da unterstützen mit dem Wissen, dass die gerade in dem Moment individuell brauchen und damit wirklich auch die Hürden abgesenkt werden und das ganze Thema sehr, sehr niedrigschwellig, sehr, sehr breit getragen werden kann. Mhm.
Wie kann ich sowas intern verkaufen? Weil da brauche ich ja auf jeden Fall die Kultur dafür. Ich brauche auch die zeitliche Flexibilität dafür, um so eine Gruppe zu organisieren und oder da Teil daran zu nehmen. Und ich habe, korrigiere mich, aber erstmal keinen messbaren Output.
Naja, wenn du schaust, wie viel Budget Unternehmen wirklich für Software ausgeben, Dann sollten die Unternehmen eigentlich auch Budget dafür haben, dass die Mitarbeitenden diese Software bedienen können. Mhm. Aber ja, du hast recht, das ist etwas, was meistens in dieser Excel nicht mit erfasst wird, sondern man stellt die Systeme hin und die laufen dann vielleicht auf 40% anstatt auf den 80%, die man sie nutzen könnte. Mhm. Und es ist nicht immer ganz einfach, Community-Arbeit wirklich zu quantifizieren und zu sagen, okay, hier packen wir es in Excel und das ist das, was dabei rauskommt. Digital Adoption kann man aber zum Beispiel vergleichen mit, wie hat Software, ein Software-Release hierfür funktioniert und wie funktioniert er, wenn wir mit digitalen Botschaftern zusammenarbeiten. Oder in Support-Communities kann man es quantifizieren. Es gibt eine Studie vom Community Roundtable, dass für jede Antwort, die in einer Support-Community geschrieben wird, die durchschnittlich 33 Mal aufgerufen wurde. Das heißt, diese 33 Impressions, die sind nicht an der Support-Hotline oder per E-Mail gelandet, sondern die wurden vorher abgegriffen, weil dieses Wissen einfach schon in der Community da ist und deswegen niemand nochmal einen anderen Weg gewählt hat.
Mhm. Super spannend. Wer sitzt da normalerweise am Hebel? Wer ist derjenige, der Impulsauslöser für eine Community? Ist das eine Top-Down-Bewegung? Ist das etwas, das aus dem Unternehmen grassroots-mäßig von unten wächst, wo Bedarf angemeldet wird?
Beides ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Es entsteht oft über die Mitarbeitenden, die sagen, hey, wir finden uns hier zusammen, weil uns dieses Thema wichtig ist. Wir wollen zusammen an diesen Themen arbeiten. Oder aber es kommt tatsächlich aus dem Management, die sagen, hey, wir wollen, dass unser Unternehmen agiler, flexibler wird, dass wir digitale Transformation besser bewältigen wollen. Und im besten Falle kommt das dann irgendwann beides zusammen. Es gibt auch nicht die eine Abteilung, die dafür ausschlaggebend ist. Also ich habe mit IT-Abteilungen genauso zusammengearbeitet wie mit HR oder Unternehmenskommunikation, mit Forschung und Entwicklung. Mit Marketing, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, um welches Thema es gerade geht.
Wir selber erleben es ja ganz oft und die Hörer im Podcast werden es schon kennen mit dem Thema Corporate Influencing. Und auch da gibt es ja Communities, nämlich eben die Corporate Influencer Gruppen. Das sind in der Regel 10 bis 12 Leute pro Kohorte, kann man sagen, plus minus. Würdest du sagen, Tanja, das ist eine gute Größe für eine Community oder könnte es auch noch mehr sein? Wie siehst du wo sind deine Erfahrungswerte?
Das ist absolut eine gute Größe. Und es gibt, ich werde das oft gefragt, aber es gibt nicht die eine perfekte Größe. Es gibt Studien, die besagen, ein Mensch kann nicht mehr als 150 Beziehungen haben. Mhm. Und darauf wird es so ein bisschen gemünzt. Ich finde, wir sind durch diese sozialen Netzwerke so ein bisschen verdorben, weil es da immer die Millionen von Followern gibt und man dann immer denkt, oh, eine Community muss groß sein und sie muss wachsen. Und super oft kommen Leute zu mir und sagen, oh, wir wollen, dass die Community wächst. Und ich so, okay, warum wollt ihr das denn? Ja, wir brauchen mehr Mitglieder. Aber warum? Was ist das Ziel dahinter? Ja. Also mir ist eine kleine Community mit 20 Leuten, 30 Leuten, 40 Leuten, die wirklich aktiv ist, Input hat und einen Output liefert, viel, viel lieber als eine Community mit Tausenden, wo sich kaum jemand beteiligt. Weil das färbt dann ja auf die anderen ab, die sich nicht mehr aktiv beteiligen. Ja. Und es gibt Leute wie Isabel Schütz zum Beispiel, die macht aktiv eine Community-Bereinigung. Ich glaube, einmal im Jahr, wo sie aktiv sagt, okay, wenn du hier nicht mehr Mitglied sein willst, du warst so lange nicht mehr eingeloggt, dann wird dein Account gelöscht. Überleg es dir, weil das motiviert dann natürlich die anderen, die aktiv sind, sich weiterhin aktiv zu beteiligen. Und es gibt nicht die optimale Größe, es hängt vom Thema ab, es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Mache ich das in einer Organisation oder ist es offen in der Gesellschaft? Ich würde jetzt nicht 5 Personen als Community bezeichnen. 10, 20 sind super. Communities funktionieren auch mit hunderten Leuten. Es gibt auch Communities, die Tausende oder Millionen Mitglieder haben. Aber dann wirst du auch feststellen, die unterteilen sich in Sub-Communities. Weil in einer Community mit 1 Million Mitglieder oder mit Tausenden von Mitgliedern, wie will ich mich da wirklich mit den Leuten zu einem Thema austauschen? Mhm. Das wird dann wieder sehr breit, sehr groß. Aber auch hier, der Begriff Community ist vielfältig. Er wird für sehr viele unterschiedliche Dinge genutzt und da muss man auch immer wissen, okay, was ist denn für mich eine Community und wie grenze ich es ab und was bedeutet das?
By the way, schöne Überleitung, die Isabel Schütz von Allianz wird auch demnächst hier mal im Podcast sein. Von daher lass gerne ein Abo da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir dann auch erfahren, wie das in der Praxis aussieht. aber bleiben wir kurz dabei, Tanja, bei dem Beispiel, das du genannt hast. So Community-Pflege. Ich will ja, wie du sagst, eher eine kleinere Gruppe von aktiven Mitgliedern in der Community haben. Wie schaffe ich das? Wie streng soll ich da auch bei der Auswahl sein? Oder auch sagen, hey, du, Thomas, hat letztendlich nicht mehr gepasst. Vielleicht suchst du mal eine andere Beschäftigung.
Auswahl ist ein super Stichwort, gerade Thema Corporate Influencer. Wenn ich ein Programm starten würde, ich würde immer mit Fristen und Kriterien arbeiten. Mhm. Also zu sagen, okay, wir starten jetzt dieses Corporate Influencing Programm und du bist Teil davon für 6 oder für 12 Monate und danach reevaluieren wir wieder und schauen, willst du weiterhin dabei sein? Oder ist dir das im Moment gerade vielleicht zu viel und du gehst raus und andere kommen nach? Mhm. Weil dann habe ich einen festgesetzten Zeitraum, wo ich weiß, ich engagiere mich jetzt die nächsten 6 oder 12 Monate dafür. Und es ist nicht dieses unendliche, oh, ich muss das auf immer und ewig machen, was irgendwann vielleicht auch zu einer Belastung werden kann. Mhm. Sondern ich kann sehr bewusst entscheiden, ich mache das jetzt, weil im Moment passt es. Und vielleicht weiß ich schon, dass nächstes Jahr ein riesiges Projekt ansteht und dann passt es nicht und dann komme ich aber vielleicht in 2 oder 3 Jahren wieder zurück.
Ja.
Also solche Kriterien finde ich unheimlich wichtig. Und in ganz vielen anderen Communities ist es so, ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, man fokussiert sich auf diejenigen, die nicht aktiv sind. Mhm. Weil das ist leider oft der große Teil in der Community, wenn man jetzt nicht gerade die Community-Bereinigung wie sie macht, aber dann ist es tatsächlich ganz normal, dass ein Großteil der Mitglieder leider inaktiv ist. Und dann wird sich oft darauf fokussiert, die, die inaktiv sind, irgendwie in Aktivität zu bringen. Aber die wollen nicht. Vielleicht reicht es denen, dass sie gerade einfach nur zuhören. Das ist alles, was die in dem Moment von der Community brauchen. Der Hauptfokus sollte wirklich darauf liegen, die Mitglieder zu fördern, die sich aktiv einbringen, die die engagiertesten sind, die das Leben in der Community ausmachen. Und oftmals werden die aber vernachlässigt und die Hauptenergie wird auf die Inaktiven gelegt. Dabei muss es genau umgekehrt sein. Fördert eure aktivsten Mitglieder, macht für die Super-User-Programme, habt für die exklusive Events. Guckt, was die wirklich brauchen, weil die sind es, die eure Community am Leben halten.
Ich glaube, es war Michael Wodonig von K+S, der beim letzten Barcamp gesagt hatte, ihr werdet in jeder Gruppe Einhörner und U-Boote haben. Definitiv. Okay. Also Einhörner im Sinne von die Superaktiven und die U-Boote, die Mitglieder, die untergetaucht sind. Und irgendwie so mitschwingen, aber ganz selten nur mal so das Periskop nach oben gehen, dass man sie noch sieht. Und man braucht, wird beides geben, aber wie du sagst, man braucht auf jeden Fall auch die Einhörner, die dann Gas geben und vielleicht auch die U-Boote ein bisschen motivieren.
Total. Absolut. Und das bedingt sich ja auch gegenseitig, ne? Also die U-Boote stellen ja auch Fragen an die Einhörner, um die Begriffe mal mit zu übernehmen, ne? Und liefern dadurch neue Inspiration.
Ja.
Und vielleicht wechseln die Rollen irgendwann und das U-Boot taucht mal für eine Weile auf.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, die Community entsteht dadurch, dass man eine Tür zumacht und es man braucht auch ein bisschen Pflege bei so einer Community, um die aktiven Mitglieder auch zu schützen. Aber wenn ich es richtig verstehe, die Tür ist nicht verschlossen. Also man kann, wenn man es transparent kommuniziert, auch sagen, hey, du kannst auch wieder zurückkommen oder im anderen Zeitraum und es gibt immer frisches Blut innerhalb der Community.
Genau. Und es ist meine Entscheidung, wie fest diese Tür geschlossen ist. Also es gibt Communities, da gibt es Eintrittskriterien. Da komme ich nur rein, wenn ich bestimmte Dinge erfülle oder wenn ich einen Test absolviert habe. Nehmen wir eine Community für Führungskräfte. Da wäre die Tür für Azubis zum Beispiel geschlossen. Weil, oder umgekehrt, ne? In der Community für Azubis wäre die Tür für Führungskräfte fest verschlossen, weil die einfach nicht zur Zielgruppe in dem Moment gehören.
Ja.
Aber vielleicht macht man sie mal für ein Mentorship auf oder für irgendwelche Dinge. Deswegen, es kommt immer so ein bisschen auf die Art der Community an. Habe ich eine ganz fest verschlossene Tür? Oder ist die auf und es kann jeder rein? Was wichtig ist, und das wird gerade zum Unternehmenskontext oft übersehen. Community ist immer eine freiwillige Angelegenheit. Ich kann niemanden dazu zwingen, Mitglied einer Community zu werden.
Ja.
Ich kann jemanden als Botschafter ernennen und sagen, hey, ich fände dich gut in dieser Rolle, das wäre toll. Ob die Person das dann wirklich macht, ist aber ihr überlassen.
Ja.
Meine Community ist nicht Teil vom Arbeitsvertrag. Das ist nicht das, wofür ich angestellt bin, sondern es ist das, wo ich mich, weil ich es möchte, drin engagiere.
Ja, wenn man es so mal wirklich betrachtet, macht das ganz, ganz viel Sinn, weil gerade Corporate Influencer-Programme klingt so neu, nach einem komplett neuen Konzept. Und wir stellen uns viele Fragen, wir kennen eigentlich schon die Antworten darauf, weil es schon Beispiele für solche Communities in den Unternehmen gibt, wenn ich nur mal genau schaue. Schauen wir uns mal die Rolle des Community Managers an, der meines Erachtens absolut kritisch ist für den Erfolg von allem. Was macht, unterscheidet einen guten von einem ausgezeichneten Community Manager, Tanja?
Community Manager, Managerinnen spannen den Rahmen auf, damit andere sich entfalten können. Also sie sind nicht diejenigen, die bestimmen oder die auf einer höheren Hierarchieebene stehen oder die Dinge vorgeben, sondern sie sind diejenigen, die oftmals auch im Hintergrund motivieren, antreiben, die zuhören, die Menschen zusammenbringen und verbinden. Und das zeichnet dieses Berufsbild wirklich auf. Ich muss gar nicht unbedingt die Rampensau sein, die auf der Bühne rumspringt. Ich kann auch sehr viel im Hintergrund wirken und ich befähige andere dazu, auf die Bühne zu springen, damit die sich darstellen. Und das Bild ist sehr, sehr vielfältig. Manchmal gibt's auch nicht nur einen oder eine Community Managerin, sondern mehrere Personen, die die Rolle ausfüllen. Die einen moderieren, die anderen organisieren Events. Aber es braucht diese Rolle, weil Communities laufen nicht von alleine. Das ist immer so ein Irrglaube. Ach ja, jetzt mal Community und das braucht weder Ressourcen noch Zeit, weil die Leute interessieren sich ja dafür und dann geht das. Nee, geht nicht. Überlege, WhatsApp-Gruppe, 5 Leute. Es ist immer die gleiche Person, die sich darum kümmert, dass ein Geschenk organisiert wird, dass eine Reise organisiert wird, dass alle an die Termine denken. So eine Person, die im Hintergrund wirkt und immer alle anderen so ein bisschen antreibt, anstupst im netten Sinne. Und das ist quasi das, was die Community-Managerinnen auch machen.
Oh, ich bin so beruhigt, dass das eine allgemeine Regel im Prinzip ist. Denn ich finde es ganz, ganz oft im Alltag, beruflich wie privat, finde ich genau dieses Muster wieder, das du beschreibst, Tanja, dass es immer wieder diese eine Person gibt, die irgendwas anschubst. Ist das, was meinst du, oftmals diese viel zitierte grüne Person, die sich so ein bisschen um das Wohl der anderen auch kümmert, dieser soziale Kit?
Ja, also die Person hält die Menschen auf jeden Fall zusammen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt nur so rein aus sozialen Motiven oder soziale Community, weil Communities gibt es ja in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen und Businesses. Es ist einfach eine Person, die sehr für dieses Thema brennt. Egal, was dieses Thema ist. Ne? Es ist so oft, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hey Tanja, ich habe Nerds, die kommunizieren nicht miteinander. Wie soll ich da eine Community zu aufbauen? Hatte ich letzte Woche noch einen Call dazu.
Ja.
Wo ich mir denke, Nerds, super. Beste Thema überhaupt. Die haben eine Leidenschaft für ihr Thema. Die brennen für ihr Thema. Du musst sie nur zusammenbringen.
Das ist ja der Inbegriff eigentlich dafür.
Ja, total. Beste, was dir passieren kann.
Ja. In welchem Bereich war das, ohne Namen zu nennen, aber welchem Bereich waren die Nerds? Waren die ITler?
Ja, auch Mobility.
Okay. Spannend. Viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gerade beim ersten Mal, die tun sich ein bisschen schwer damit zu sagen, okay, wie müssen wir anschubsen, womit schubsen wir an, wo müssen wir kontrollieren, was sind so die harten Grenzen, die Guidelines, die wir geben. Also diese Fragestellung zwischen Loslassen und Kontrolle haben, da tun sich gerade am Anfang ganz, ganz viele schwer mit. Welchen Ratschlag gibst du diesen Unternehmen?
Mach es nicht für die Mitglieder, sondern mach es mit den Mitgliedern.
Oh, spannend, wie?
Also anstatt zu sagen, hey, das und das dürft oder müsst oder sollt ihr, entwickelt die Kriterien für einen guten Umgang miteinander zusammen mit den Mitgliedern. Zu sagen, was ist euch wichtig, was wollt ihr?
Ja.
Und das Erste, wo es immer anfängt, ist, wie ist unser Kommunikationsverhalten miteinander? Mhm. Ne? Also so Thema wie Netiquette und Co.
Ja.
Niemand will irgendwo angepöbelt werden. Das heißt, man einigt sich auf gewisse Kommunikationsgrundlagen.
Ja.
Und ansonsten gibt es dann auch, dass man sagt, okay, wie wollen wir miteinander umgehen? Keine Ahnung, wir machen einmal im Monat ein Treffen. Und damit sind wir auch wieder beim Thema Mitgliederaktivierung. Muss man immer beim Treffen dabei sein? Oder sagt man, wenn man zweimal darf man fehlen und danach ist man raus? Ja. Oder sagen wir, es ist ganz egal, wie oft sich jemand beteiligt? Also wollen wir Aktivitätskriterien unserer Community haben? Bringt uns das was? Oder finden wir, dass das zu viel ist? Mhm. Auf welchen Kanälen wollen wir uns austauschen? Mhm. Also ganz oft, gerade internen Unternehmen, da hat man einen Teams-Kanal, einen Teams-Chat, dann mhm. gibt's die E-Mails, dann gibt's ein Intranet, dann telefonieren wir noch miteinander. Es gibt keine dezidierten Kanäle für wirklich dieses eine Thema. Mhm. Also auf welchen Kanälen wollen wir warum, wie kommunizieren? Welche Kanäle haben wir? Welcher Kanal ist für was? Und dann legt man sich auf ein oder maximal drei Kanäle fest und that's it.
Hast du da Favoriten?
Nee, weil es sehr, sehr unterschiedlich ist, abhängig von sowohl der Community-Größe als auch der Ausrichtung der Community. Mhm. Also für manche, also wenn wir im externen Bereich sind, ne, für manche ist eine LinkedIn- oder Facebook-Gruppe das richtige Mittel der Wahl. Während für andere Unternehmen eine eigene Plattform, dass ich sage, okay, ne, ich baue mir das komplett selbst auf, mhm. die richtige Wahl ist. Intern hat man meistens gar nicht so groß eine Wahl, weil man einfach die Tools nutzen muss, die da sind.
Teams,
ja. Und auch dann ist die Frage, tausche ich mich vor allen Dingen in Präsenz aus, tausche ich mich vor allem digital aus und wie häufig tausche ich mich aus? Mhm. Also eine Community ist im besten Falle immer hybrid. Aber die Frage ist, habe ich einmal alle zwei Wochen einen Stammtisch und die digitalen Kanäle laufen nebenher, wo mhm. ich genau weiß, dann ist der nächste Termin, das war beim letzten Termin und wir führen hier ein paar Diskussionen. Aber das Hauptding ist halt lokal und Stammtisch. Oder ist der Hauptkanal wirklich die digitale Plattform, wo wir uns stetig austauschen und es gibt einmal im Jahr ein großes Event, ja. das dann in Präsenz stattfindet. Und so ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Communities auf Slack, es gibt WhatsApp-Communities. Also es ist wirklich sehr, sehr abhängig von der Zielgruppe und der Zielsetzung.
Ja.
Und ich würde nicht zu Beginn mit der Plattform starten, was leider sehr viele machen. Die suchen sich zuerst die Plattform aus und gründen dann die Community. Ich würde es andersrum angehen. Ich würde zuerst eine Community gründen, Kernmitglieder finden und zusammen mit den Kernmitgliedern überlegen, was ist die Plattform, auf die wir gehen wollen. Mhm. Und da kann man ja noch sehr flexibel sein. Mhm. Und dann überlegen, okay, wir nehmen jetzt die Plattform, das ist das, wo wir uns drauf committed haben. Weil ein Plattformwechsel ist super schwierig.
Ja.
Also Leute vom sozialen Netzwerk auf eine eigene Plattform zu kriegen oder von einer eigenen Plattform ein soziales Netzwerk, du verlierst immer Mitglieder, ja. egal wie gut du es vorbereitet hast.
Ja, oh, so viele gute Punkte, so gute Tipps. Lass uns noch mal kurz über Live-Events sprechen, denn ich denke, meiner Erfahrung nach ist das immer noch mal ein ganz anderer Schnack und ein ganz anderer Impact, wenn die Leute sich live treffen. Das hat auch gleich eine andere Bedeutung, wenn es live und in Präsenz ist. Das heißt auch, dann verstehe ich auch, wow, das Unternehmen setzt wirklich Wert da drauf, weil es gibt Catering, es gibt Plätze, Plätzchen und Kaffee. ja, du hattest ja schon gesagt, das kann sinnvoll sein für die Community, wenn es das hergibt, aber auf der anderen Seite auch das potenziell sehr frustrierend für den Organisator, wenn es diese Stammtische gibt, wenn es Sprechstunden gibt und so weiter und dann taucht da immer nur ein Bruchteil auf. Wie gehe ich denn damit um? Das geht ja ganz stark auf die Motivation.
Das geht total stark auf die Kommunikation. Das ist aber leider so. Also ich werde nie alle Menschen erreichen können und alle zusammenbringen können, weil nicht, es sei denn, ich halte die Gruppe bei drei Leuten, ja. und sage, ne, das ist meine Community, dann kriegst du im besten Fall immer alle drei zusammen.
Und die sitzen und selbst alle bei dann, mir im Büro.
Genau, wir haben die Büro-Community bei Thomas. Ja. Nein, aber jeder hat unterschiedliche Präferenzen, es passt nicht alles für jeden und es muss nicht immer alles für jeden passen. Und wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, dass wir alle immer mit einer Maßnahme erreichen. Manche Leute gehen lieber auf Live-Events, andere beteiligen sich lieber digital. Mhm. Und ich würde aber, bevor ich dann anfange zu sagen, okay, live funktioniert nicht, zuerst mal gucken, welche Stellschrauben kann ich drehen. Mhm. Hat der Wochentag vielleicht nicht gepasst? War das vielleicht mitten in den Ferien? Hat die Uhrzeit nicht gepasst? Mhm. Also was sind die Dinge, die ich verändern kann, damit ich mehr Leute erreiche? Und ich schneide die Gruppen entsprechend zu. Wenn ich genau weiß, es gibt Leute, die treffen sich lieber in Präsenz, dann fokussiere ich mich vor allen Dingen auf die und frage, was die brauchen, ohne die Digitalen auszuschließen. Die Einladung ist immer offen, aber ich fokussiere mich dann auf die, die tatsächlich sich in Präsenz treffen wollen und mache für die anderen die digitalen Angebote, und so dass die sich gegenseitig ergänzen. Also aber eine Community ist nie diese eine Masse, wo ich sage, okay, jetzt erreiche ich alle digital und alle bringen sich ein und jetzt kommen alle zu diesem Live-Event. Wir sind alle Menschen. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat unterschiedliche Tagesverfassungen und andere Vorlieben. Und deswegen muss ich einfach eine Community, auch egal wie groß oder klein sie ist, immer noch mal in verschiedenen Segmenten denken.
Ja. Also ich nehme mit, auch wenn es eine homogene Gruppe ist bezüglich eines Interesses oder eines Fachfeldes, Stichwort Nerds, ist es trotzdem eine sehr heterogene Gruppe. Das ist Nummer eins. Mit Einzelmenschen nicht anders behandeln muss. Und B, nehme ich mit, auch der Gruppe Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, wie sie die Community per se selber gestalten können und wollen und nicht alles vorneweg geben.
Absolut. Cool. Gut zusammengefasst, schön.
Was sind denn so Zeichen für dich, Tanja, wo du sagst, boah, die Community läuft super gut, die ist total gesund, oder auf der anderen Seite, Vorsicht, die schläft jetzt hier langsam ein. Wie kann ich das von außen sehen?
Naja, die Frage ist immer, wie viel sehe ich von außen? Oftmals sehe ich ja den Hauptaustausch gar nicht, weil vieles in geschlossenen Bereichen abläuft. Aber eine Community ist für mich dann gesund, wenn Menschen sich aktiv einbringen und aktiv von sich aus sagen, oh, ich organisiere das jetzt mal, oder noch einen Schritt weiter gehen. Und wenn Diskussionen wirklich fachlich in die Tiefe gehen. Mhm. Also wenn die Antworten nicht nur sind, ja, sehe ich genauso oder nein, sehe ich anders, sondern wenn wirklich ein Diskurs stattfindet und aus diesem Diskurs etwas anderes entsteht, dass man ein gemeinsames Paper entwirft oder dass man gemeinsame Standards entwickelt, so dass am Ende jede Person mit einem Mehrwert daraus geht. Mhm. Also eine Community muss immer einen Mehrwert für die Personen liefern, die sich darin einbringen.
Ist das auch ein Argument, mit dem ich am Anfang Menschen einladen kann? Diese Aussicht auf den Mehrwert, es kann deine Karriere voranbringen, es kann dich bekannter machen, besser machen, du lernst von tollen Leuten.
Ja, kann es sein, aber gerade zu Beginn, wenn eine Community noch sehr neu ist, dann sind diese Mehrwerte ja noch nicht da. Das heißt, wenn ich eine Community erst aufbauen möchte, dann muss ich die Kernmitglieder ansprechen. Die haben eine andere Motivation als die späteren Mitglieder. Mhm. Die Kernmitglieder wollen mit mir zusammen die Community aufbauen. Die wollen das kreieren, was später mal den Mehrwert verspricht.
Ja.
Das heißt, ich kann denen noch nicht einen Mehrwert versprechen, der noch gar nicht da ist.
Wie finde ich diese Kernmitglieder?
Im besten Fall habe ich die direkt im Kopf, weil mir direkt 2, 3 Personen einfallen, die sich genauso für das Thema interessieren wie ich selbst.
Ja.
Weil ich mit denen schon mal gesprochen habe, weil die sich besonders hervorgetan haben. Und dann lade ich die ein, zu dir ins Büro. Mhm. Und genau. Und ich mache die miteinander bekannt, damit die sich kennenlernen, dass die Beziehungen zueinander aufbauen. Und dass wir gemeinsam schauen, wie und wo kann es dann hingehen und wie können wir das gemeinsam entwickeln. Und später, wenn die Community mal entsteht und ich neue Mitglieder gewinnen will, das Beste ist, ich kann dir eine Stunde was über eine Community erzählen, was viel wertvoller ist, wenn du es einmal selbst erlebst. Wenn du merkst, welche Kraft eine Community hat, wenn du da einmal drin bist, einmal mitmachst, vielleicht wie eine Wildcard oder so. Und dann etwas aus diesem Treffen, dieser Diskussion für dich mitnimmst und wirklich selber merkst, oh ja, die Community, die hat mir geholfen. das überzeugt die Mitglieder oder potenziellen Mitglieder viel, viel mehr, als wenn ich die eine Stunde zulabere oder einen Infoflyer in die Hand drücke.
Es war, wann hat das angefangen? 2015 hätte ich gesagt, 2015, 2016 glaube ich, war mein Thema noch nicht LinkedIn oder Corporate Influencing oder ähnliches, sondern Growth Hacking. Also wie kann ich schnell lernen, was bei mir im Marketing funktioniert? Wie kann ich schnell Unternehmen wachsen? Und ich habe damals angefangen, auch um das Thema erstmal zu validieren, tatsächlich Meetups zu initiieren. Also hier lokal getroffen beim WeWork zum Beispiel, eingeladen, kostenlos, ein, zwei Speaker gehabt und dann eben noch Networking und Q&A. Und da hatte ich genau dieses Gefühl, das du gerade beschrieben hast, da waren like-minded people, die dieselben Ideen, dieselbe Bandbreite hatten und Spaß am Austausch hatten, weil sie eben sich untereinander auch geholfen konnten. Und die haben sich unter diesem einen Dach, diesem einen Schlagwort, eben in dem Fall Growth Hacking, zusammengefunden. Das war eine unfassbar tolle Erfahrung, das mal so gefühlt und gelebt zu haben. Aber es ist halt leider durch Corona komplett in die Pusche gegangen.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Dieses Gefühl von, oh, hier bin ich richtig.
Ja.
Das musst du erzeugen.
Ja. Hast du andere Beispiele, die man von außen so ein bisschen mal gucken kann, jetzt in der deutschen Wirtschaft, wo du sagst, hey, das ist eine tolle Community von Experten und Expertinnen?
Du kannst dir zum Beispiel, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, die SAP Training und Change Community anschauen. Von was Thomas Jenewein, die sind auf LinkedIn unterwegs. Du kannst dir die Lufthansa anschauen, die eine Community für ihre Vielflieger haben und damit Produkte entwickeln.
Ah.
Du kannst dir Digital School Story anschauen, wo es darum geht, wirklich Medienkompetenz an Schüler und Schülerinnen zu vermitteln.
Mhm. Cool.
Ich habe in meinem Buch über 36 Gastbeiträge. Da ist es total schwer, die dann rauszupicken, wo ich sage, geh genau dahin, ohne die anderen zu vergessen.
Musst du auch nicht, denn deswegen kann man sich ja das Buch kaufen. Also die Links zu den Communities, die du gerade genannt hast, die packen wir gerne in die Shownotes. Genau, zum Buch, perfekte Überleitung. Ich habe schon gesagt, Community, das Buch gerade erschien mit über 30 Gastbeiträgen, unter anderem auch der Isabel, von der wir schon gesprochen haben. Wie bist du denn zu einem Buch gekommen? Wolltest du das immer mal machen oder war das jetzt einfach der sinnvolle Punkt? Was hat dich da geritten?
Eigentlich wollte ich es nicht machen. Ich habe das seit 10 Jahren im Kopf und habe mich seit 10 Jahren nicht dran gesetzt. Aber irgendwie hat in der Zwischenzeit auch niemand anderes dieses Buch geschrieben, das ich im Kopf hatte. Und es gibt einfach wenig Material dazu auf dem deutschsprachigen Markt. Es gibt viel auf dem englischsprachigen Markt. In Deutschland oder deutschsprachigen Raum ist es leider sehr begrenzt. Und dann hat mir eine Person, naja gut, zureden würde ich es nicht nennen, aber eher so den sehr großen Schubs verpasst und gesagt, so, du schreibst jetzt dieses Buch, es ist jetzt wirklich an der Zeit. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe, dass es jetzt da ist, dass es auf dem Markt ist. Aber es war wirklich ein langer und harter Prozess.
Ja, I feel you. Mehrere Bücher geschrieben, es dauert immer länger, als man sich ausmalt. Liebe Hörer, das Schöne ist, du kannst dieses Buch nicht nur kaufen, du kannst es auch, oder zumindest einer von euch kann es auch gewinnen, und zwar mit einem LinkedIn-Beitrag über diese Folge oder über das, was du jetzt gelernt hast in dieser Folge. Voraussetzung, LinkedIn-Beitrag und Tanja und oder mich da markieren und damit einfach das Los entscheiden und der glückliche Gewinner oder Gewinnerin kriegt eines dieser wunderbaren Bücher zugeschickt. Aber wenn es nicht markiert, dann wissen wir es nicht. Von daher bitte nicht vergessen. Jetzt hast du gerade schon einen spannenden Aspekt gebracht. Warum ist denn dieses Community Management im deutschsprachigen Raum gar nicht so populär wie woanders?
Irgendwie hat das ganze Thema in Deutschland nie so den Aufwand gekriegt, wie das in anderen Ländern ist, ne? Holland, UK, Australien. Da ist das Thema Community viel, viel präsenter.
Mhm.
Wir haben einige externe Communities, die es schon jahrelang gibt. Aber das Thema hat trotzdem nie so den riesigen Aufwand gekriegt. Es gibt tolle interne Communities, von denen weiß man aber kaum was.
Ja.
Und das war halt für mich so der Antrieb vom Podcast und vom Buch, zu sagen, ich kenne die ganzen Geschichten, ich kenne diese ganzen Leute, aber die sind nicht sichtbar. Und ich will diese Geschichten erzählen und ich will diese Menschen und diese Communities nach außen tragen. Und die leidige Pandemie 2020, die hat zumindest bewirkt, dass, ich meine, Deutschland ist in der Digitalisierung ja doch etwas hinter anderen Ländern hinterher, sagen wir es mal so.
Hör ich zum ersten Mal.
Ja, du weißt gar nicht, was ich rede, nee. Ne?
Dafür werden dafür.
Und die Digitalisierung, die Pandemie hat halt dazu geführt, dass so die Digitalisierung und das ganze Thema Communities so wirklich fast forward 20 Jahre Schnelldurchlauf erlebt haben, als plötzlich jeder zusammen im Homeoffice oder jeder alleine im Homeoffice und nicht zusammen saß. Und es ist die Frage, wie erhalten wir uns denn die Unternehmenskultur? Mhm. Wie bringen wir unsere Mitarbeitenden zusammen? Denn wenn ich zu Hause sitze, ist es egal, ob ich für Unternehmen A oder Unternehmen B arbeite, weil ich sitze in meinen vier Wänden an meinem Schreibtisch. Das, was mich hält, sind die Mitarbeitenden, meine Kollegen, Kolleginnen, das ist die Unternehmenskultur. Doch wie vermittle ich die, wenn nicht mehr alle jeden Tag ins gleiche Gebäude rennen?
Ja.
Und das hat dem ganzen Thema halt wirklich nochmal so einen Auftrieb gegeben.
Wo geht's denn hin mit dem Thema? Was meinst du?
Das wird jetzt spannend, gerade externe Communities werden es zumindest für die nächsten Jahre kurzfristig schwer haben. Alles, was so im Bereich Support Q&A ist, je nachdem, wie sie es anstellen. Denn Studie vom Handelsblatt durch KI haben ganz viele Communities gerade einen Traffic-Einbruch von über 40% erlebt, weil die Frage wird bei ChatGPT angegeben. Google hat direkt eine KI-Suche da. Das heißt, Communities, die reines Wissen haben, da geht der Traffic im Moment zurück. Aber man muss das auch nochmal zweischneidig sehen, denn eine KI hat ja keine eigenen Erfahrungen. Die stellt ja nur das Wissen, mit dem sie trainiert worden ist, irgendwie neu zusammen. Mhm. Wenn es jetzt aber neue Produkte gibt, neue Erfahrungen gibt, dann hat die KI keine Trainingsdaten, auf die sie zurückgreifen kann. Das heißt, wenn Communities verschwinden, ist kein Wissen mehr da, auf das die KI zurückgreifen kann. Und ich kann mit einer KI natürlich nicht in den Austausch gehen. Ich kann mich nicht über ihre Erfahrungen austauschen, weil sie die einfach nicht hat. Mhm. Und ich weiß nie, wann halluziniert denn eine KI? Ist das, was sie mir erzählt und was so großartig klingt und was genau dem entspricht, was ich gerne hören würde, ist das denn wirklich echt?
Sie gibt es ja auch nicht zu.
Nein.
Wenn sie mal was nicht weiß oder halluziniert.
Genau. Oder ich versuche es ihr sehr, sehr zu genau sagen. Und wenn ich dann Glück habe und sie gerade gut drauf ist und ich gut gepromptet habe, dann schaffe ich es vielleicht, dass sie sagt, oh, ich habe keine Ahnung.
Ja. Und selbst dann gibt es ihr trotzdem noch eine Antwort. Ja. Aber es ist ein guter Punkt. Ich habe mich auch selber dabei, das ist, glaube ich, mit einer der meisten Use Cases für mich, dass ich irgendwo, was ich früher in einem Forum in stundenlanger Suche gesucht hätte, schaue ich mir an, was sagt die KI dazu, stelle dann fest, ah, das ist eine Antwort, oh, die ist falsch, aber immerhin bin ich auf dem richtigen Weg.
Ja.
Ich komme trotzdem ans Ziel, aber bin bei dir. Wird schwierig, das da eine gesunde Waage zu halten.
Ja, das wird super schwierig und intern werden die Communities immer wichtiger werden. Mhm. Gerade auch im Bereich KI, ne, hatten wir das Thema vorhin, wie befähige ich die Mitarbeitenden, dass sie damit umgehen können? Wie erhalte ich die Unternehmenskultur in Zeiten von Fachkräftemangel? Wie erhalte ich dieses Wissen im Unternehmen, wenn andere Mitarbeitende das Unternehmen verlassen?
Ach, super wichtiger Punkt.
Und deswegen werden interne Communities immer, immer relevanter.
Ja. Super wichtiger Punkt. Was mache ich, abgesehen von deinem Podcast und deinem Buch, wenn ich mich weiter mit Themen auseinandersetzen möchte, wenn ich vielleicht auch denke, boah, in der Community, vielleicht ist das bei uns auch relevant, weil wir haben gerade eine neue Software, die wir einführen oder eine neue Initiative. Wie würde ich starten, abgesehen, dass ich dich anrufe?
Ich wollte gerade sagen, ruf mich doch einfach an, dann machen wir das zusammen.
Ja.
Naja, zuerst musst du dir bewusst sein, was du wirklich willst und wo du wirklich hin willst. Und die größten Fehler, die ich mit sehe, ist, dass entweder die Zielgruppe oder der Zweck der Community viel zu breit gefasst sind. Mhm. Weil man sagt, okay, wir wollen alle ansprechen und ja gut, aber wenn ich alle anspreche, spreche ich halt niemand an. Wir hatten das Thema vorhin, ne? Create the room, mach die Tür zu. geh in die Nische, aber groß genug, dass du genug Leute hast, aber so, dass du wirklich deine nerdigen Themen finden kannst.
Ja.
Und dann such dir deine 3-4 Mitstreiter, bilde die Kerngruppe und baue die Community Schritt für Schritt auf. Werde nicht zu schnell zu groß und erwarte nicht innerhalb von 3 Wochen, dass deine Community plötzlich fliegt. Community ist ein langfristiges Thema, Community ist ein Thema, das Zeit braucht.
Wunderschönes Schlusswort. Hätte ich besser nicht zusammenfassen können, deswegen habe ich es gar nicht versucht. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank für dein Wissen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super inspirierend. Ich habe mir ganz viele Sachen runterschreiben und vor allen Dingen auch in der Praxis anwenden. Ich fand es total hilfreich. Schön, dass du da warst.
Super gerne, hat Spaß gemacht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn es auch dir gut gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da. Gib der Folge gerne 5 Sterne. Und noch wichtiger, wenn du jemanden kennst, der gerade eine Community aufbaut oder es auch aufbauen sollte, dann schick ihm gerne diese Folge hier einfach weiter. Und dann haben wir ja gerade schon gehört, wie man damit dann auch starten kann, welche Fehler man vermeiden sollte und wie man das Ganze langfristig erfolgreich macht. Vielen, vielen Dank, dass du Teil der LinkedIn Lounge warst. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.